Es ist Samstag, der 27. September.
Apokalypse und Filterkaffee. Der Presseclub mit Markus Feldenkirchen.
In Mecklenburg-Vorpommern, wo im nächsten Jahr gewählt wird, ist die AfD laut jüngster Umfrage die stärkste Kraft. Dabei hat sie bislang nicht mal einen Spitzenkandidaten. Das bestätigt die These, wonach die AfD ein noch größeres Potenzial hätte, wenn sie ohne das komische Personal auskommen könnte. Im Bundestag wurden tatsächlich neue Verfassungsrichter gewählt und zumindest das vorläufige Karriereende von Jens Spahn verhindert. Donald Trump will derweil UNO-Mitarbeiter verhaften, weil sie angeblich nicht nur seinen Teleprompter falsch bedient, sondern ihn und Melania in eine lebensbedrohliche Situation gebracht haben, weil ihre Rolltreppe plötzlich stockte. Dass an beiden Pannen Trumps Leute schuld waren, wird er gewiss erfolgreich verdrängen. Ich denke, es ist nur eine Frage der Zeit, ehe die Vereinten Nationen von New York nach Guantanamo zwangsverlegt werden. Derweil rasselt Putin an der Ostgrenze der NATO mit Säbeln, mit Drohnen. Erst tauchten zig Drohnen über Polen auf, dann drangen drei russische Kampfjets in den europäischen Luftraum ein und diese Woche legten Drohnenflughäfen in ganz Dänemark lahm. Welches Spiel spielt Putin mit der NATO? Welches Ziel verfolgt er? Droht eine Eskalation? Wie sollten Deutschland und die NATO reagieren? Und was bedeutet eigentlich Trumps jüngste 180-Grad-Wende? Nicht auf der Rolltreppe, sondern in Sachen Ukraine, der er plötzlich wieder zutraut, ihr gesamtes ursprüngliches Gebiet zurückzugewinnen. Der Apofika Presseclub mit diesen Gästen. Frederik Pleitgen, er ist Senior International Correspondent bei CNN und tollerweise auch Stammgast bei uns im Presseclub. In Belarus konnte er vor kurzem russisch-belarussische Militärübungen verfolgen und sah dort live, wie sich deren Kriegsführung durch den Einsatz von Drohnen verändert hat. Anna Sauerbrei, sie verantwortet die außenpolitische Berichterstattung der Zeit und berichtet derzeit aus den USA, aus Washington. Diese Woche verfolgte sie unter anderem die Debatte in der UN-Generalversammlung mit besonderem Fokus auf Ukraines Präsidenten Volodymyr Zelensky. Und Christoph Marschall ist da. Er ist diplomatischer Korrespondent der Chefredaktion beim Tagesspiegel und schreibt seit 3 Jahrzehnten über Außen- und Sicherheitspolitik. In seinem jüngsten Buch Der Schwarze Dienstag, warum ein Krieg mit Russland droht und wie die Bundesregierung ihn verhindern kann, analysiert er ein Szenario, in dem Russland am Tag der US-Präsidentschaft 2028 das Baltikum angreift. Genau die richtige Gäste also für unser Thema. Schön, dass ihr dabei seid.
Hi.
Hi.
Hallo. Schön, da zu sein.
Ihr könnt unseren Podcast überall hören. Abonniert uns gerne im eigenen Feed vom Apofika Presseclub, mehr in den Shownotes. Und falls ihr mitdiskutieren wollt oder sehen wollt, wie unsere heutigen Gäste aussehen, dann ladet euch gerne die Podcast-App Campfire FM herunter und hört uns da. Gibt's für iOS und Android. Einige der Provokationen Russlands habe ich ja eben schon erwähnt, aber es waren in letzter Zeit so viele, dass ich sie gar nicht alle in meine Anmoderation reinbekommen habe. UDOs, also unbekannte Drohnenobjekte, gab es auch in Rumänien und über dem Wohnsitz des polnischen Präsidenten in Warschau. Außerdem flogen russische Kampfjets auch über eine polnische Bohrplattform in der Ostsee und russische Aufklärer zweimal über eine deutsche Fregatte. Frederik, zunächst die Frage an dich. Dass sich diese Provokationen gerade so häufen. Kann das Zufall sein?
Nee, ich denke nicht, dass das Zufall ist. Was wir vor allem von den Russen gesehen haben, du hast ja diese Vorfälle gerade angesprochen. Da gibt es schon viele in den USA, die auch denken, dass das möglicherweise ein Versuch der Russen ist, die NATO zu spalten, quasi die Regierung Trump abzuspalten von ihren europäischen Partnern. Weil es ja schon so ist, dass sich jetzt in letzter Zeit, außer in den letzten paar Tagen, das Verhältnis zwischen Trump und Putin ja doch durchaus verbessert hatte. Und die Russen da schon auch Morgenluft gewittert haben, dass es möglicherweise sein kann, dass es generell ein besseres Verhältnis zwischen Russland und den USA gibt, dass möglicherweise Sanktionen fallen gelassen werden, dass es möglicherweise Handelsabkommen zwischen Russland und den USA in der Zukunft gibt, dass es eine generelle strategische Partnerschaft geben könnte zu Lasten der europäischen Länder. Und man sieht das auch, wenn man in Russland ist, wenn du dir da die Presse anguckst, wenn du dir da die Sendungen Sendungen vom Staatsfernsehen anguckst, dann ist immer auch die Message, die Europäer wollen den Frieden in Europa verhindern, die Europäer wollen die USA weiter in eine Eskalation reindrängen.
Also in der medialen Darstellung ist Amerika gerade quasi der Friedensengel, absolut, und Europa der Aggressor.
Ja, absolut. Also Trump ist der Friedensengel, Trump ist der, der den Frieden versucht zu forcieren, auch vor dem Hintergrund der Tatsache, dass es ja bislang wenig Fortschritt gegeben hat. Das, was man immer vom Kreml hört, ist, wir respektieren das, was Trump macht. Wir glauben, dass Trump ehrlich ist in dem, was er macht. Das ist eine Abkehr von der Politik von Biden und vor allem ist es ein Abwenden, das sagen die Russen immer, von den europäischen Partnern.
Anna, diese Woche, ich habe es gesagt, hat ja auch die UN-Generalversammlung in New York stattgefunden. Glaubst du, dass diese Vorfälle, also diese Luftraumeingriffe der Russen, waren die dort auch Thema und könnten sie vielleicht sogar gezielt in dieser Woche stattgefunden haben, wo die Welt in New York zusammenkommt? Das ist ja immer so ein Welthappening.
Ja, es wäre auf jeden Fall typisch für das russische Vorgehen. Also wir hatten immer schon mal auch besonders harte Angriffe auf die Ukraine, während anderswo in der Welt große internationale Gipfel stattgefunden haben. Die Russen nutzen die Aufmerksamkeit auf solche Gipfeltreffen durchaus, um auch nochmal ihre eigenen Interessen auf sehr brutale Weise deutlich zu machen. Ich glaube, bei den Vereinten Nationen war das natürlich Thema. Es war Thema im Sicherheitsrat. Selenskyj hat die Drohnenangriffe zum Hauptthema seiner Rede gemacht. Ja. Für die Ukrainer ist das natürlich ein sehr wichtiges Thema und sie versuchen, wie so oft, auch das politische Momentum zu nutzen und zu sagen, also Selenskyj hat wörtlich gesagt, wir haben es euch schon die ganze Zeit gesagt, die Ukraine ist nur der Anfang, ihr seid die Nächsten und das ist der Anfang von ihr seid die Nächsten. Ja. Allerdings, einer hat dazu geschwiegen und das ist der Präsident der Vereinigten Staaten, der ja schon auf die Drohnen in polnischem Luftraum nicht reagiert hatte und auch in seiner Rede hat er das jetzt nicht angesprochen, sondern hat sich viele andere Themen gewählt, wie du schon gesagt hast, unter anderem die Funktionsfähigkeit der Rolltreppen im UN-Gebäude.
Zumindest vor den Vereinten Nationen hat er darauf nicht Bezug genommen, aber er hat schon in einem Interview erklärt, also seiner Meinung nach müssten solche Flugobjekte, egal welche Art, dann auch abgeschossen werden. Die USA könnten sich daran sogar beteiligen. Aber nochmal zum Timing. Diese Woche Generalversammlung in New York. Christoph, wie ist deine Einschätzung? Steckt hinter diesem Timing auch ein russisches Kalkül?
Man könnte, da sich das über mehrere Wochen erstreckt hat, in jeder Woche einen Anlass finden, auf den er da reagiert. Aber mir geht es, glaube ich, mehr um die Gesamtbotschaft. Was er im Prinzip macht, er tritt den Europäern vors Schienenbein oder noch kräftiger in den Hintern. Er sagt im Prinzip, ich glaube überhaupt nicht, dass ihr irgendwas macht. Das sagt er uns seit Jahren. Ihr seid dekadente Feiglinge. Ihr redet von Prinzipien, die ihr dann nicht verteidigt, weil euch dann euer Konsum oder sonst was wichtiger ist. Und in der Tat sieht das ja so aus, wenn Europa sozusagen immer bitte keine Eskalation, wir begleiten die freundlich aus dem Luftraum raus, die Jets, also wie man jemanden, der in die Wohnung eingedrungen ist, mal zur Tür bringt, nicht? Mhm. So gewinnt man keinen Respekt und das ist der Widerspruch für uns. Es ist ja gut, dass wir Gesetze haben, dass wir nicht eskalieren wollen, dass wir solche Protokolle haben, aber in Putins Kopf richtet das immer nur an, die wehren sich ja nicht. Und das Zweite, was ganz wichtig ist, das hat ja strategische Gründe, warum er das macht. Er sammelt ja Informationen, ob wir reagieren, wie wir reagieren. Er erfährt also, wie schnell merken wir, dass eine russische Drohne, Flugzeug im europäischen, estnischen, polnischen, dänischen Luftraum ist. Wie lange brauchen wir, um darauf zu reagieren und wie hart reagieren wir? Und das sind letzten Endes auch Angriffsvorbereitungen. Ja. Das muss man sich so klar vor Augen führen.
Dann lass uns über die einzelnen Vorfälle der Reihe nach mal reden, über die du, Christoph, interessanterweise sagst, dass er da die Informationen draus mitnimmt. Können wir auch mal schauen, welche er jeweils mitnehmen konnte. Einer der bisher mysteriösesten Vorfälle sind ja die Drohnensichtungen über den dänischen Flughäfen. Aalborg, Esbjerg, Sonderborg, Kopenhagen. Mehrmals mussten die Flughäfen schließen in den vergangenen Tagen. Noch ist nicht gesichert geklärt, wer hinter den Flügen steckt. Aber auf die Frage, ob sie Russland in Verdacht habe, sagte die dänische Ministerpräsidentin Mette Frederiksen: Ich kann jedenfalls überhaupt nicht zurückweisen, dass es Russland ist. Moskau wies unterdessen jede Verwicklung als absurde Spekulationen zurück. Die russische Botschaft in Kopenhagen sprach stattdessen von einer inszenierten Provokation. Anna, zunächst du, was glaubst du? Sind das russische Drohnen über europäischen Flughäfen dort in Dänemark?
Ich glaube persönlich nicht an den Zufall, ohne exklusive investigative Kenntnisse zu haben, worauf ja verschiedene Drohnenexperten hingewiesen haben, worauf auch die dänische Regierung hinweist, ist, dass es sich um sogenannte Hartflügler handelte, also Drohnen, die eigentlich jetzt nicht von irgendwelchen Hobbypiloten gekauft werden können, sondern von denen man davon ausgeht, dass sie von Staaten...
Mit harten Flügeln.
Genau, also man muss sich das wie so ein Mini-Flugzeug vorstellen, genau, ja. Also nicht so ein Quadrocopter oder sowas.
Man muss ja sagen, diese Drohnen haben dort in Dänemark zumindest niemanden angegriffen, sind einfach geflogen. Im Prinzip könnte das Ganze auch ein Streich von, sagen wir mal, sehr gut ausgerüsteten Nerds sein, die eben auch an Hartflügler kommen. Was weißt du über diese Drohnen, Frederik, und für wie angebracht hältst du die Aufregung?
Ich glaube schon, dass die Aufregung gerechtfertigt ist, weil das ja Ganze ja auch den Flugverkehr da komplett durcheinander bringt. Das ist ja schon eine Sache, also auch wenn die Drohnen jetzt per se niemanden
vielleicht...
Ja, genau, wenn die niemanden angegriffen haben, das ist ja schon auch ein Schaden, der dadurch entsteht, auch ein Schaden an Kontrolle, der da entsteht. Ne? Es ist ja schon auch für eine Bevölkerung dann auch ein Problem, wenn die Flughäfen möglicherweise in Gefahr sind. Also ich kenne das ja selbst zum Beispiel, wenn du nach Moskau rein und rausfliegt, da gibt's ja auch dauernd Drohnenangriffe von den Ukrainern. Da hast du schon ein bisschen die Sorge, dass du gerade da bist, wenn da gerade ein Drohnenangriff ist. Und wenn du das bei europäischen Flughäfen hast, Nein, aber du hast natürlich, es ist jetzt so oft gewesen, als ich in Moskau war, dass die Flughäfen dicht gemacht worden sind, weil ukrainische Drohnen in der Nähe waren. Und wenn du da gerade reinfliegst in deinem Flugzeug, dann denkst du ja schon zweimal, hoffentlich sind die jetzt nicht zur Zeit da. Ne? Und es gibt auch schon viele, die dann stundenlang auch festsaßen an den Flughäfen. Und das willst du natürlich in europäischen Flughäfen nicht haben. Das andere ist, dass ja offenbar ein russisches Kriegsschiff auch in der Nähe von Dänemark gesichtet worden ist. Nicht in den eigentlichen Gewässern, aber davor, die auch den Transponder offenbar nicht anhatte. Und das sind ja schon dann auch so Sachen, wo man zumindest gucken muss, was hat es eigentlich mit diesen ganzen Drohnen auf sich. Und dass die europäischen Staaten, die NATO und vor allem auch noch Dänemark auch immer noch nicht dahinter gekommen sind, wo diese Drohnen eigentlich herkommen, weil so professionell die eigentlich sind, die fliegen ja trotzdem sehr langsam und sehr niedrig und sind ja auch relativ einfach zu sichten. Das macht, glaube ich, vielen Leuten schon Sorge, dass man da nicht weiß, was da um die Flughäfen rumfliegt.
Ohne Transponder an heißt, sie fuhren unterm Radar quasi.
Naja, du kannst unterm Radar, kannst du eigentlich nicht so richtig dahin fahren. Aber wenn du, da achtet natürlich dann nicht unbedingt jemand drauf.
Ja.
Aber das ist schon, ist glaube ich, eine relativ sonderbare Aktion gewesen.
Solche Drohnen über Dänemark mit den Auswirkungen, die Frederik gerade geschildert hat, Christoph, ist das quasi klassische hybride Kriegsführung, hybride Bedrohung?
Aus meiner Sicht, ja, ist es das. Klar, auch ich habe jetzt keine eindeutigen undeniable Beweise, dass es die Russen waren. Man kann sich auch vorstellen, dass die russischen Geheimdienste mit nicht festen militärischen Leuten zusammenarbeiten, damit sie dann eben die Schuld von sich weisen können. Aber warum Dänemark, warum das alles? Das hat damit zu tun mit der geografischen Lage und der politischen Führung. Mette Frederiksen ist zwar eine Sozialdemokratin, aber eine ganz andere Sozialdemokratin als deutsche Sozialdemokraten. Die ist eine der härtesten Unterstützerinnen der Ukraine. Sie hat angeboten und andere aufgefordert, alles militärische Waffen, die wir haben, der Ukraine zu liefern, denn es sei besser, die Russen dort zu stoppen. Hat eben auch nicht gesagt, wir müssen so viel wie möglich für uns behalten, damit wir verteidigungsfähig sind, ja. Sondern sie ist also sozusagen
sehr viel eindeutiger als zum Beispiel Deutschland.
Genau. Ich glaube, die hatte die gesamte Artillerie von Dänemark an die Ukraine geliefert auch.
Also sie ist erstmal aus russischer Sicht eine der härtesten europäischen Gegnerinnen und Unterstützerinnen der Ukraine. Das zweite ist die geografische Lage Dänemarks. Dänemark ist ja kein sehr großes und bevölkerungsreiches Land.
Christoph, aber es da liegt würde Olaf Scholz wahrscheinlich sagen, seht ihr, ist doch gut, dass ich immer so ein bisschen zurückhaltend war. Jetzt haben wir über deutschen Flughäfen gerade keine Drohnen.
Ja, das mag Olaf Scholz so sehen, aber ich weiß nicht, in der Betrachtung von außen, je nachdem wer harte, starke Verbündete haben will, guckt sich schon Dänemark an. Geografische Lage. Dänemark kontrolliert die Einfahrt und die Ausfahrt in die Ostsee. Ja? Mhm. Und das ist auch ein zusätzlicher Grund, warum vielleicht jemand in Russland lieber die Dänen verunsichert, als soll ich jetzt mal sagen, die Rumänen oder noch einen anderen NATO-Partner. Es hat also geografische und politische Gründe, warum Dänemark auf einer speziellen Angriffsliste der Russen steht.
Ja, und ich glaube, es geht vor allen Dingen auch jetzt gegen die kleinen Länder. Ne? Also gegen ein Land wie Estland, das gar keine eigene Luftwaffe hat, sondern von der NATO extrem abhängig ist. Dänemark Irak hat jetzt sehr viel geliefert an die Ukraine. Die waren auch die ersten, die ukrainische Waffen gekauft haben, umgekehrt. Also wirklich ein starkes Unterstützerland. Aber sie sind eben auch klein. Sie haben eine kleine Armee. Und vielleicht, ich weiß nicht, ob das eine Rolle gespielt hat, aber Dänemark hat ohnehin sehr angespannte Beziehungen zu Donald Trump. Ja. Seit Donald Trump gesagt hat, ich hätte gerne Grönland. Von daher vielleicht auch das Gefühl, dass man in diese angespannten Beziehungen auch noch weitere Spannungen hineintragen kann.
Obwohl Mette Frederiksen natürlich, was Migration angeht, einen härteren Kurs als zumindest Deutschland bisher. Aber das ist Donald Trump dann, glaube ich, auch egal. Ich wollte nur sagen, in diesem Punkt sind sie sich wahrscheinlich gar nicht so unähnlich. Dann gab es ja auch noch die Provokation durch russische Jets. Ich hatte es eben schon angedeutet. Über einer polnischen Bohrplattform wurden sie gesichtet und auch über einer deutschen Fregatte in der Ostsee. Und der gravierendste Vorfall, drei russische Kampfjets vom Typ MiG-31 drangen für 12 Minuten in den estnischen Luftraum über dem finnischen Meerbusen ein. Frederik, was genau ist da passiert und für wie kalkuliert hältst du diese Kampfjet-Provokation? Noch kurz, der ranghöchste US-General in Europa, der meinte nach dem Vorfall, dass es wahrscheinlich ein Versehen war, dies aber trotzdem zeige, wie fahrlässig Moskau mittlerweile handele.
Ja, ich weiß nicht, ob es ein Versehen war. Ich weiß auch gar nicht, wie einfach das ist, als aus Versehen über das Baltikum zu fliegen. Weil ich meine, man sieht ja, die Russen waren ja offenbar vom russischen Festland auf dem Weg nach Kaliningrad, also zur Exklave in Kaliningrad. Und du siehst ja da auf dem Weg, ob du über Land fliegst oder über Wasser fliegst. Ich weiß es nicht genau, inwiefern es ein Versehen war. Was aber interessant war, ist die Tatsache, dass es eben, was du gerade angesprochen hast, diese MiG-31 war, die da geflogen ist. Das ist einer der schnellsten Kampfjets auf der Welt. Das ist ein relativ alter Kampfjet, aber ein sehr schneller Kampfjet, auch benutzt, um nicht nur um abzufangen, sondern auch um anzugreifen. Aber was besonders interessant an der Sache ist und wahrscheinlich auch ziemlich bedrückend für die NATO, ist, dass die MiG-31 auch die Hauptabschussplattform für die russische Hyperschallrakete Kinjal ist. Und wenn man in der Ukraine öfters mal gewesen ist, dann ist jedes Mal, wenn eine MiG-31 aufsteigt über Russland oder über Belarus, wegen ja auch oft, ist jedes Mal im gesamten Land in der Ukraine kompletter Luftalarm. Und da sind überall Sirenen an, weil diese Dinger eben diese Kinjal-Raketen, die super schnell sind, tragen. Und diese Kinjal-Raketen sind auf dem Militärmanöver, wo ich war, in Weißrussland, in Belarus, auch explizit gezeigt worden von den Russen. Da sind auch explizit Bilder gezeigt worden von diesen Jets in der Luft. Auch, ich glaube, in der Nähe vom Baltikum oder über dem Weißen Meer, weiß ich jetzt gar nicht mehr genau. Aber auch, wie die diese Raketen, der im Bauch, die ist relativ groß, die Rakete getragen haben. Also insofern, die Russen behaupten weiterhin, dass sie nicht über NATO-Territorium geflogen sind. Aber so insgesamt ist das schon ja auch eine Botschaft. Weil wenn die Dinger mit diesen Raketen über NATO-Territorium sind, dann können die fast jedes Ziel in Westeuropa angreifen.
Und da sind wir wieder bei Christophs These, dass solche Operationen auch stattfinden, damit Russland Informationen über die Reaktion. Ich weiß, als die Kampfjets über der Ostsee waren, da stiegen dann von Rostock-Lage aus auch zwei deutsche Kampfjets
bei den polnischen, hoch, ne? Bei dem polnischen Zwischenfall stiegen sowohl deutsche als auch dann französische auf und es sind ja auch dann noch zwei zusätzliche deutsche Flugzeuge und zwei französische verlegt worden, damit man den Luftraum besser schützen kann. Das sind natürlich vor allem symbolische Abwehrhandlungen. Aber nach dem, was auch gerade Frederik nochmal gesagt hat, sehen wir also drei Zielrichtungen. Das erste ist, den Europäern zu zeigen, ich nehme euch nicht ernst. Ich kann mit euch machen, was ich will. Das zweite ist die Informationssammlung für einen potenziellen Angriff. Und das dritte ist die psychologische Verunsicherung der Bevölkerung, also Angst einjagen. Ist es uns das überhaupt wert? Müssen wir mit dem Putin nicht klar kommen, sollten wir uns in der Ukraine überhaupt so unterstützend verhalten? Das sind die drei strategischen Ziele aus meiner Sicht, die mit diesen Handlungen verbunden sind.
2015 hatte zum Beispiel das NATO-Land Türkei ein russisches Flugzeug abgeschossen, nachdem es in türkischen Luftraum eingedrungen war und mehrmals gewarnt wurde. Anna, kann man generell sagen, wie groß ist das Risiko, dass solche Zwischenfälle, die ja kein Zufall sind, auch zu einer Eskalation führen?
Ich meine, die Frage, die du eigentlich stellst, ist Russland zu diesem Zeitpunkt bereit, einen Krieg, einen heißen Krieg gegen NATO-Länder zu führen? Und ich glaube, das ist nicht der Fall. Wenn wir sehen, wie stark die russischen Truppen in der Ukraine gebunden sind, wie sie da weiterhin nur sehr langsam vorankommen bei allen Warnungen vor Durchbrüchen in diesem Sommer, die haben auch nicht stattgefunden. Die sind einfach sehr beschäftigt mit diesem anderen Krieg. Und ich glaube, es ist jetzt relativ wahrscheinlich, sehr wahrscheinlich, dass sie tatsächlich nur die von Christoph ja dargelegten politischen Intentionen haben und keine echte Intention, jetzt bald anzugreifen. Von daher wäre aus meiner Sicht auch die strategisch sinnvolle Antwort, jetzt möglichst hart zu reagieren und tatsächlich, wie ja jetzt auch von mehreren Staats- und Regierungschefs angekündigt wurde, dass man sagt, wenn ihr das macht, wenn hier russische Flieger in unseren Luftraum eindringen, wir sind bereit, die tatsächlich abzuschießen. Ich glaube nicht, dass das dann der Beginn des Dritten Weltkriegs ist.
Über die angemessenen Reaktionen reden wir später noch ausführlicher. Nach dem Eindringen in den Luftraum hat Estland jedenfalls sich auf Artikel 4 des NATO-Vertrags berufen und Beratungen im Nordatlantikrat beantragt. Dieser Artikel 4 besagt, ich zitiere mal, die Parteien werden sich immer dann beraten, wenn nach Auffassung einer von ihnen die territoriale Integrität, die politische Unabhängigkeit oder die Sicherheit einer der Parteien bedroht ist. Frederik, wie schätzt du es denn ein? War hier wirklich die Sicherheit Estlands bedroht oder ist das übertrieben, hier direkt mit Artikel 4 zu kommen?
Also ich meine, wenn du drei russische Kampfjets über deinem Territorium hast, du bist ein super kleines Land und die sind alle fähig dazu, Nuklearwaffen zu tragen, dann kann man schon mal denken, dass die Sicherheit bedroht ist. Vor allem, weil Estland ja auch ein Land ist, das sehr oft auch Provokationen von den Russen abbekommt. Da ist ja gerade in der Region um Narva, es ist ja historisch auch eine Region, wo die Russen auch teilweise meinen, dass sie da eher Ansprüche darauf haben. Es gibt ja auch eine sehr große russische Minderheit zum Beispiel in Estland. Das sind ja schon auch Sachen, wo die Länder auch oft aneinander geraten. Und gerade die Länder des Baltikums, aber auch Polen, die haben ja auch schon eine sehr schwierige Geschichte mit den Russen.
Total.
Also insofern, und was auch für die NATO natürlich auch jetzt nicht krass ist, aber auch bedenklich ist, ist, dass diese Konsultation zum Artikel 4, das war ja das zweite Mal innerhalb von zwei Wochen. Die Polen hatten ja auch dazu aufgerufen.
Ganz genau.
Nach diesem Drohnenvorfall. Der Christoph hat ja ein paar von diesen politischen Zielen, die möglicherweise Putin verfolgt, angesprochen. Ich glaube, ein weiteres politisches Ziel, über das man auch nachdenken sollte, was möglicherweise auch im Spiel war, ist, dass Wladimir Putin, wenn das alles kein Zufall war, auch testen will, wie schaut Donald Trump, wie reagiert Donald Trump auf solche Provokationen? Ist es ihm egal? Reagiert er hart darauf? Ist das eine Möglichkeit, wieder die Europäer und die Amerikaner zu spalten? Weil es ja immer auch dieses Messaging gibt von wegen, eigentlich sind wir beisammen, Donald und Wladimir, die haben sich ja super verstanden auch in Alaska und eigentlich sind die Europäer das Problem. Und da ist, glaube ich, dann auch wieder möglicherweise der Versuch, auch die Europäer zu provozieren und zu schauen, reagieren die Amerikaner darauf hart. Deswegen war es auch, glaube ich, ganz wichtig für die Europäer zu hören, dass Donald Trump dann gesagt hat, schießt die Flugzeuge ab, wenn die kommen. Also er ist der Meinung, dass das möglicherweise der Fall sein muss. Ich persönlich glaube nicht, dass das passieren wird. Ich glaube, es ist noch weit davon entfernt, dass ein russisches Flugzeug abgeschossen wird. Und das kann dann schon auch gefährlich werden, wenn das passieren sollte.
Es ist ja auch so gefährlich. Also es sind jetzt glücklicherweise keine Menschen gestorben, aber es war wirklich sehr knapp. Also Tomasz Wiesolowski und seine Frau, die waren in diesem Haus, auf das Drohnenteile gefallen sind. Sie waren im Erdgeschoss.
In Polen.
In Polen. Und das Dach ist komplett zerstört worden. Ich glaube, seine Frau hat einer Nachrichtenagentur gesagt, sie war gerade kurz vorher runtergegangen. Also es hätten auch Menschen sterben können bei diesem Überflug und dem Abschuss.
Ja, die polnische Luftwaffe hat mehrere dieser Drohnen abgeschossen. Christoph, Polen liegt direkt an der Grenze zur Ukraine. Dehnt sich da der Drohnenkrieg, der ja über der Ukraine wirklich in brutalster Form schon seit langem herrscht, jetzt in Richtung Zentraleuropa aus? Ist das auch die Botschaft?
Nicht als eine generelle Entwicklung. Wir hatten ja schon in früheren Kriegsphasen zumindest, dass Drohnen in Westukraine abgeschossen wurden und dann Trümmerteile auf die polnische Seite fielen. Also es ist nicht ganz neu, dass es zum ersten Mal passiert sei. Es ist jetzt die Zahl der Drohnen, die nicht nur eigentlich die Ukraine angreifen wollte und zufällig auf polnischem Territorium runtergekommen ist, sondern sie sind ja ganz gezielt über den polnischen Luftraum geflogen. Und insofern ist das eine klare Eskalation von Putins Seite, aber noch nicht die generelle, meine generelle Erwartung, dass jetzt sich der Drohnenkrieg dorthin ausdehnt. Ich wollte aber noch eine kleine Anmerkung machen, zu worüber wir jetzt reden, so schnell nicht oder wie schnell kann es zu einer Ausdehnung kommen. Ich stimme mit Anna völlig überein, dass solange Putins Armee in der Ukraine gebunden sind, so doll ist der nicht, dass der einfach eine zweite Front eröffnen kann und die NATO angreifen kann. Aber das eine, was wir erleben, wir haben ja ein gemeinsames Ziel von Putin und Donald Trump, diesen Krieg runterzufahren, zu beenden. Und dann müssen wir uns ja mal fragen, wie lange würden wir denn brauchen, um überhaupt abschreckungsfähig zu werden, damit es nicht nach einem Ukraine-Krieg zum Litauen-Krieg kommt. Und wir brauchen mindestens 3 bis 4 Jahre. Also wir sind eigentlich darauf angewiesen, das klingt jetzt fürchterlich, was ich sage, wir sind darauf angewiesen, dass die Ukrainer weiter in der Lage sind und willens sind zu kämpfen, damit wir die Zeit, die wir verloren haben, weil wir uns eben nicht vorbereitet haben auf die neue Konfrontation, damit wir diese Zeit wieder gewinnen und es tun können. Und insofern ist diese Sache sehr gefährlich. Und wenn Putin heute testet, wie wir reagieren, dann rechne ich auch nicht damit, dass der übermorgen oder in diesem Jahr oder zu Beginn des nächsten Jahres einen zweiten Krieg eröffnet. Aber je nachdem, wie sich die Situation in der Ukraine entwickelt, kann das sehr gut 27, 28 der Fall sein und dann sind wir noch nicht vorbereitet. Und insofern ist das nicht weit weg, sondern da ist ein enormer Zeitdruck auf uns, dass wir in die Lage kommen, Putin glaubwürdig abzuschrecken.
Wenn Putin hier tatsächlich gerade testet und Informationen sammelt, wie ist denn eure Einschätzung? Wie haben wir, die NATO, die einzelnen Länder denn auf diese unterschiedlichen Provokationen reagiert? Schnell, angemessen? Also welches Bild hat Putin jetzt von wegen, das sind lahme Enten oder na, diese doch auf Zack.
Ich glaube, dass sie zumindest in Polen da sehr schnell reagiert haben auf diese Drohneninkursionen, wie man so sagt, dass da relativ schnell auf Luftwaffen von anderen Ländern aufgestiegen sind. Die Holländer waren ja auch ganz schnell dabei
mit F-35,
die Italiener auch super schnell, mit F-35 Kampfflugzeugen und auch bei der Sache in Estland, da ging das auch relativ schnell. Was man sagen muss, ist, die NATO ja schon auch die Luftraumüberwachung gerade nach dem Polen-Vorfall enorm hochgefahren hat. Da sind jetzt wesentlich mehr AWACS auch unterwegs. Das sind jetzt, glaube ich, auch türkische AWACS, das sind Luftraumüberwachungsflugzeuge auch im Baltikum angekommen. Das ist auch, glaube ich, ein ganz wichtiges Signal, dass auch die Türken sich daran beteiligen, weil die ja auch immer so ein bisschen schweben zwischen den Russen und den Ukrainern, immer noch ein sehr gutes Verhältnis zu Putin haben, auch immer noch Öl kaufen von den Russen und auch alle Russen auch gerne in der Türkei noch Urlaub machen. Das ist dann, glaube ich, schon auch ein wichtiges Signal gewesen. Also ich glaube, insgesamt hat die NATO schon gezeigt, dass sie zumindest im Luftraum einsatzfähig ist.
Der ukrainische Präsident Selenskyj hat die Veränderung des Krieges durch Drohnen ja auch in seiner Rede vor den Vereinten Nationen sehr prominent platziert. Die Drohnen erzeugten Dutzende Quadratkilometer Land, Zitat, in denen sich nichts bewegt, nichts lebt. Menschen könnten ganze Landstriche nicht mehr betreten und auch Länder, die keine gemeinsame Grenze mit einem Aggressor hätten, könnten zur Zielscheibe werden. Drohnen bringen tatsächlich in die Kriegsführung, das besprechen wir ja schon seit längerem, eine ganz neue Dimension. Was können die und wie verändert sich der Krieg dadurch aus eurer Sicht?
Also ich habe das ja ganz bei den Russen auch gerade gesehen, bei diesem Manöver, das die in Weißrussland hatten. Da ist es so, dass es mittlerweile in der, was die moderne Kriegsführung nennen, fast gar nicht mehr zum Einsatz von Panzern und gepanzerten Fahrzeugen kommen, weil das einfach so große Zielscheiben sind und mittlerweile auch diese kleinen Quadrocopter-Drohnen so gut ausgestattet sind mit Sprengstoff, dass die auch so ein Ding halt zerstören können. Also das heißt, es stimmt schon, es ist sehr schwer, sich dort zu bewegen. Gleichzeitig jetzt im eigentlichen Ukraine-Krieg ist es so, es stimmt, dass da weite Landstriche eigentlich fast entvölkert sind, dass man sich da nicht mehr bewegen kann. Aber die Russen machen ihre Geländegewinne dadurch, dass sie es doch tun. Und die machen jetzt mittlerweile ihre Angriffe mit kleineren Gruppen, die auf Motorrädern und mit Quadbikes nach vorne versuchen zu kommen. Und das ist halt so, da ist dann eine Welle nach der nächsten. Die meisten von denen sterben oder werden sofort verwundet. Aber es ist dann Welle nach der Welle und dann noch eine Welle und so gewinnen die dann Territorium. Und bei den Ukrainern ist es so, dass mittlerweile die Personaldecke so eng ist, so dünn ist an der Front, dass du teilweise da nur 2-3 Typen hast, oft auch mit diesen Quadrocopter-Drohnen, die dann versuchen, die alle abzuschießen, bevor sie es schaffen, die Position zu überrennen. Also es hat sich wirklich alles grundlegend verändert und ich habe das ja an der Front erlebt, wie der Krieg sich verändert hat. Ne? Und es war schon so, vor 1,5 Jahren oder vor einem Jahr war halt immer die größte Gefahr, dass du in die Frontnähe kommst, ist mir auch schon oft passiert, eine Drohne sieht dich und dann schießen die mit Artillerie auf dich. Ist kein gutes Gefühl, aber es ist eine Sache, wo, wenn du dich auf den Boden legst, dann weißt du, das überlebst
das
du wahrscheinlich.
Ist das auch geschehen? Also hast du das gesehen?
Total oft, natürlich. Ich hab das gehabt, dass wir unser Auto geparkt haben. Die haben wahrscheinlich gedacht, weil wir einen relativ großen Landcruiser hatten, dass das möglicherweise ein General oder irgend sowas ist. Und du hörst dann so ein Ploppen und nach ein paar Sekunden hörst du ein Pfeifen und dann schlägt das Ding ein. Und du hast dazwischen, wo du das Pfeifen hörst, hast du halt eine halbe Sekunde vielleicht, mich auf den Boden zu werfen. Weil wenn du stehen bleibst, dann wirst du halt zerfetzt. Aber du hast zumindest die Möglichkeiten, die Artillerie ist auch nicht so genau, aber eine Drohne ist halt ganz genau. Wenn die dich mit einer Drohne jetzt sehen und die wollen dein Fahrzeug angreifen, dann treffen die dich auf. Du kannst nicht schneller fahren als das Ding, du kannst nicht aus dem Weg fahren. Es ist fast unmöglich und das hat natürlich riesige Auswirkungen gehabt. nicht nur auf die Kriegsführung, aber auch aufs Hinterland, ne? Weil die fliegen ja mittlerweile 8, 9, 10 Kilometer weit. Und die haben es jetzt, ich weiß, in Pakrovsk und in anderen Städten haben die jetzt versucht, Netze über die Straßen zu spannen, um wenigstens da ihre Logistik aufrechtzuerhalten. Aber selbst das ist schwierig. Also die Logistikwege sind auch super schwer geworden. Also es gibt eigentlich nichts in den letzten Jahren der Kriegsführung, das einen größeren Einfluss gehabt hat als die Weiterentwicklung von taktischen Drohnen.
Das war jetzt eine sehr gute Erklärung. Möchten von euch noch jemand ergänzen?
Also zwei Konsequenzen würde ich daraus ziehen. Das erste, was wir im Rückblick nochmal lernen, wir haben ja über ein Jahr gebraucht, um uns zu entscheiden, ob wir der Ukraine Panzer liefern oder nicht. Und de facto muss man einfach mal sagen, bis wir uns entschieden haben, war es zu spät. Nicht? Also im ersten Kriegssommer hätten die einen Riesenunterschied gemacht. Als wir sie im zweiten Kriegssommer geliefert haben, war die Drohnenwaffe so entwickelt, dass man die Panzer nicht mehr benutzen kann. Tempo, das ist generell das große Problem für uns.
Deutschland hat ja selbst keine Drohnen.
Ja, beziehungsweise wir kaufen jetzt welche. Aber was lernen wir für den Fall, wie wir uns verteidigen müssen oder uns abschrecken müssen? Wir haben noch gar nichts bisher gelernt. Wir gucken zu. Wir sind noch eine alte Armee. Die am besten im Moment am schnellsten sich verändernde Armee ist aus meiner Sicht die ukrainische Armee. Ist die kampfkräftigste Armee in Mitteleuropa. Die Russen lernen dazu. Sie sind viel, viel schlechter, als wir früher mal gedacht haben, dass sie seien. Aber sie lernen dazu. Und sie sind uns auch in dieser neuen Drohnentechnik um Dimensionen überleben. Jeder westeuropäischen Armee. Auch das verändert wieder das Kräftegleichgewicht. Wir müssen also sehr, sehr schnell lernen. Und von wem können wir lernen, so wie es aufgestellt ist? Wir können im Prinzip nur von den Ukrainern lernen. Wir müssten eigentlich bei der Ukraine Drohnen bestellen. Wir müssen von Ukrainern die Bundeswehr ausbilden lassen, wie man die bedient und wie man sie einsetzt und so weiter. Und daran merkt man, wir sind so eine halbe Ära hinter der Entwicklung.
Ich hatte diese Woche das Privileg, mit Angela Merkel zu reden und die wies von sich aus darauf hin, dass sie in Zeiten der Großen Koalition mit der SPD angeregt habe, dass Deutschland jetzt Kampfdrohnen anschaffe, sich selber, und die SPD war dagegen. Anna, haben wir hier tatsächlich was verschlafen?
Ja, doch, das würde ich schon genauso sehen wie die frühere Bundeskanzlerin. Die SPD hat auch jetzt bei der Anschaffung der Drohnen, von denen Christoph von Marschall gesprochen hat, nochmal lange gezögert. Dabei ist es eher so fliegende Munition und tatsächlich auch noch nicht sonderlich technisch advanced. Ich wollte auch noch ergänzen, eine wichtige Entwicklung, die damit zusammenhängt, ist natürlich die der künstlichen Intelligenz. Also im Moment werden viele Drohnen noch von Drohnenpiloten gesteuert. Das ist natürlich auch ein Riesennachteil. Die müssen relativ nah auch an die Kampflinie rangebracht werden. Das machen die in der Ukraine. Unsere Korrespondentin hat das auch mal begleitet. Das ist ein wahnsinnig gefährlicher Weg dann in diese Stellungen, wo die Drohnen dann gesteuert werden. Und das können natürlich im Prinzip auch Computer übernehmen, die die Ziele auswählen und die Drohnen auch miteinander koordinieren, sodass sie in Schwärmen fliegen können. Die Technologie ist im Prinzip vorhanden und auch da ist Deutschland weit hinterher. Und vielleicht noch ein Gedanke. Christoph hat es schon ganz richtig gesagt. Die Ukraine ist da wahnsinnig weit vorne. Einfach unter dem Druck dieses Krieges hat sie sich technisch wahnsinnig weiterentwickelt. Und das ist ein weiterer Grund, warum wir der Ukraine helfen müssen, sich gegen Russland weiter zu verteidigen. Denn wenn Russland dieses Land übernimmt, übernimmt es auch all diese Technologien und all diese Industriestandorte.
Ja, Anna, du hast ja eben auch gesagt, du glaubst nicht, dass Russland jetzt gerade zumindest einen Krieg mit der NATO suche. Ich zitiere mal den russischen Botschafter in Paris, der am Donnerstag sagte, wenn die NATO ein russisches Flugzeug unter dem Vorwand einer angeblichen Verletzung ihres Luftraums abschießt, bedeutet das Krieg. Und der russische Außenminister Lavrov wähnt die NATO im Hinblick auf die Ukraine bereits im Krieg mit Russland. Die NATO und die Europäische Union wollen meinem Land den Krieg erklären. Tatsächlich haben sie dies sogar bereits getan und beteiligen sich direkt daran. Frederik, du warst nicht nur in Belarus, auch in Moskau, jetzt vor ein paar Tagen, davor sowieso oft. Was muss man von solchen Aussagen halten?
Also ich glaube, das ist erstmal nur Rhetorik, weil man hat von den Russen ja auch schon gehört, wenn die europäischen Länder oder wenn die NATO zum Beispiel Kurzstreckenraketen liefert an die Ukraine, dass sie dann Teil des Konfliktes werden, dass man dann auch die ausländischen Truppen abschießt.
Das ist nur Rhetorik.
Das Panzer, es ist natürlich erstmal nur Rhetorik, weil der Fall ja auch nicht eingetreten ist. Ich glaube, es käme dann darauf an, wie sowas stattfinden würde. Es waren ja schon auch sehr schwierige Momente, als die Türken damals dieses russische Kampfflugzeug da über Syrien, da war ich zufälligerweise auch gerade bei der NATO, als das passiert ist, da sah es ja schon eine Zeit lang so aus, als könnte das schon weitreichende Konsequenzen haben. Da ist es aber, glaube ich, dann im Endeffekt passiert, dass dann Putin und Erdogan Freunde geworden sind nach dem Putschversuch in der Türkei. Also das Ganze hat sich ja dann so ein bisschen gedreht. Also es ist natürlich schon gefährlich, wenn sowas passieren würde, aber ich bin auch der Meinung, dass die Gefahr derzeit von einem russischen Angriff auf die NATO nicht besonders groß ist, weil man muss sich ja gucken, in der Ukraine ist es ja nicht mal so, dass die Geländegewinne, die Russen machen, die sind echt, aber die sind nicht besonders groß. Die sind nicht so groß, wie die Leute meinen. Wenn die Russen es auch schaffen würden, die gesamte Ukraine einzunehmen, dann würden sie es trotzdem nicht schaffen, die gesamte Ukraine zu halten. Dann hätten die gesamte Zeit einen massiven Partisanenkrieg gegen sich, der auch die gesamte russische Armee binden würde. Außerdem bin ich auch der Meinung, Christoph hat ja gesagt, dass die NATO-Staaten allesamt nicht vorbereitet sind auf einen Konflikt mit Russland. Ich glaube, dass das stimmt, was Deutschland angeht. Ich glaube nicht unbedingt, dass das stimmt, was Polen angeht. Polen seit Jahren bereitet sich darauf vor. Polen ist auch eine viel gefestigtere Gesellschaft, zum Beispiel als Teile der Ukraine. Und in Polen ist es so, die haben so schlechte Erfahrungen mit ihrer geografischen Lage zwischen Deutschland und Russland gemacht, dass sie es nie wieder zulassen werden, dass ein Land bei denen einmarschiert. Und da wird jeder sich dagegen wehren. Ich glaube nicht, dass die Russen schaffen würden, die Polen klein zu kriegen.
Christoph, du spielst in deinem Buch, ich habe es eingangs gesagt, ein Szenario durch, in dem Russland im Jahr 2028 das Baltikum angreift. Warst du damit vielleicht zu optimistisch, dass es so lange noch dauert?
Ja. Das habe ich auch gehört. Als ich anfing mit dem Szenario im vergangenen Herbst, da war es, ach, der Marschall übertreibt, so schlimm wird es nicht kommen.
Ich weiß.
Und einige der Leute, die mir das gesagt haben, darunter war auch Johannes Wadephul, inzwischen Außenminister. Der hat ja mein Buch vorgestellt im März, kurz bevor er Außenminister wurde. Und er hat schon bei der Vorstellung gesagt, sind Sie nicht zu optimistisch, dass das erst 28 passiert? Wenn die Russen merken, dass wir anfangen, uns vorzubereiten, dann werden sie doch dem zuvorkommen wollen. Da gibt es jetzt wieder zwei Dinge zu sagen. Also erstmal, das ist ja ein Szenario, um es sozusagen plausibel zu machen. Nicht? Und deswegen legt man es in eine bestimmte Zeit und das ist ja nicht eine konkrete Vorhersage. Und das Zweite, da würde ich dann doch immer noch dabei bleiben, was Anna gesagt hat, was ich dann nochmal unterstrichen habe. Solange der Krieg in der Ukraine auf hohem Niveau läuft, können die das gar nicht. Ja? Mhm. Das können die gar nicht gleichzeitig. Aber deswegen muss halt dann die Konsequenz sein, dass man die Ukraine entsprechend unterstützt, dass sie das weiter kann und uns sozusagen den Putin im Baltikum vom Leibe hält. Und zwei kurze Anmerkungen noch. Warum sind wir denn so sicher, dass der Abschuss eines russischen Kampfflugzeuges, das in den gegnerischen Luftraum eindringt, zu einer Eskalation führt? Also ich würde jetzt mal sagen, rückblickend 2015, es hat genau das Gegenteil bewirkt. Die Türkei hat seither Ruhe, sie hat sich Respekt verschafft. Das mag da widerspreche ich Frederik gar nicht. In dem Augenblick war das natürlich eine Eskalationsmöglichkeitssituation und das hat man nicht immer unter Kontrolle. Mhm. Aber wenn man sich mal langfristig anschaut, was es seit 2015 bewirkt hat, der Putin hat Respekt vor Erdogan, die reden miteinander, obwohl sie jetzt gleichzeitig Stellvertreterkriege gegeneinander geführt haben in Aserbaidschan und Armenien, nicht? Und die hat Armenien und damit Russland verloren und hat Erdogan gewonnen. Also dieses gegenseitige sich auschecken, das sind unterschiedliche Dinge, nicht?
Damit wärst du in der Debatte, die auch innerhalb der NATO dieser Tage geführt wird, ganz klar auf der Seite der Hardliner, wenn du sagst, also hier keine Schwäche zeigen. Zum Beispiel wie der tschechische Präsident Peter Pavel, dem polnischen Regierungschef Donald Tusk oder aber eben auch Donald Trump, die meinen, man müsse Flugzeuge abschießen, wenn sie in den NATO-Luftraum eindringen, russische. Auf der anderen Seite gibt es eben die vorsichtigen Länder, die warnen, ein solcher Abschuss könne zur Eskalation führen. Das russische Vorgehen sei eine Eskalationsfalle, sagte der deutsche Verteidigungsminister Boris Pistorius. Bislang habe es bei den Luftraumverletzungen keine erkennbare Aggressivität gegeben. Dies sei aber Voraussetzung dafür, dass man kinetisch, physikalisch, physisch eingreifen kann. Leichtfertige Forderungen danach, irgendwas vom Himmel zu holen oder nochmal ein besonderes Zeichen der Stärke zu setzen, helfen gerade am allerwenigsten. So, take that, Christoph.
Ja, wir haben ja Protokolle, nicht? Aber da zeigt sich doch diese völlig unterschiedliche Geisteshaltung. Nicht der Putin ist bereit, alles zu provozieren und zu testen und wir sind im Deeskalationsmodus. Ich würde ja auch nicht sagen, wir müssen wie Putin werden. Das dürfen wir auch rechtlich gar nicht. Nicht? Wir haben ja auch Vorschriften. Nur eins, wenn wir ihn beeindrucken wollen, müssen wir in seinen Kopf dringen. Ja? Also wir müssen irgendeinen Weg finden, ihn zu beeindrucken und nicht zu sagen, weil wir uns an unsere Regeln halten, ist alles in Ordnung, mehr können wir halt nicht machen.
Besonnenheit und Stärke schlössen sich nicht aus, meint Pistorius. Wie siehst du das, Anna?
Genau.
Ja, also das ist so ein Allgemeinplatz, den kann man immer sagen, der ist bestimmt richtig. Ich würde zur Bewertung der Lage nochmal ein bisschen rauszoomen kurz. Wir sprechen jetzt vor allen Dingen über die Drohnenangriffe der vergangenen Woche, aber die sind ja Teil eines, manche nennen es hybrider Krieg oder Krieg in der grauen Zone. Man kann auch einfach nur sagen, Krieg Russlands gegen Europa. Und der hat seit 22, seit die Russen in der Ukraine eingemarschiert sind, sehr stark zugenommen. Wir haben bei der Zeit selber mal eine Auszählung gemacht aller Vorfälle, die es in Deutschland gab. Es gibt mehrere Studien, jetzt auch gerade eine ganz neue vom Institute for Strategic Studies. Da sind Stromleitungen gekappt worden in der Ostsee, da sind Gasleitungen zerstört worden in der Ostsee. Es gab Spionage in Kasernen, es gab Sabotage am Bahnnetz. Ich möchte auch erinnern an die Warnung der amerikanischen Geheimdienste, den Chef von Rheinmetall, Armin Pappberger, zu ermorden, also einen Deutschen umzubringen. Es gab ein Paket in einem Luftfrachtcontainer an einem ostdeutschen Flughafen und so weiter und so fort. Das ist alles bislang nur Zufall, dass dabei keine Leute zu Tode gekommen sind, keine europäischen Staatsbürger, Staatsbürger von NATO-Staaten. Von daher finde ich, ist dieses, naja, die wollen ja nur mal gucken und uns irgendwie ein bisschen politisch provozieren. Die nehmen in Kauf, dass europäische Bürger sterben, und sie nehmen das sehr bewusst in Kauf. Und ich glaube, damit muss man, da muss man härter drauf reagieren.
Das sind Angriffshandlungen, um es mal ganz deutlich zu sagen, nicht? Also wir haben ein gewisses Problem, dass wir noch in einer sehr binären Vorstellung von Krieg und Frieden sind, nicht? Und das ist, hat sich einfach so entwickelt aus dem Kalten Krieg und den Friedensjahrzehnten danach. Die meisten Deutschen denken, Krieg ist, wenn geschossen wird. Solange bei uns nicht geschossen wird, ist nicht Krieg, also sind wir im Frieden. Aber wir sind längst dazwischen. Wir werden längst angegriffen, halt mit all diesen Methoden, die Anna dargelegt hat. Und wir sind zumindest im Unfrieden. Wir sind nicht im Schießkrieg, aber wir sind schon lange nicht mehr im Frieden.
Frederik hat gerade skeptisch geguckt, als du von Angriffshandlungen sprachst.
Nein, ich habe überhaupt nicht skeptisch geguckt. Ich bekomme das ja alles von der russischen Seite mit. Und da war es so, dass der Sprecher des Kreml, Dmitri Peskov, ich glaube, es war sogar gestern oder vorgestern, gesagt hat, was wir machen, also die Russen machen in der Ukraine, ist eine Special Military Operation, eine spezielle Militäroperation. Aber wir sind längst im Krieg. Die Russen stellen es so dar, als seien sie im Krieg mit der NATO, mit den westlichen Staaten,
sind,
vor allem mit den europäischen NATO-Staaten.
Genau, der Ukraine sei nur die Spezialoperation, um die Ukraine von Nazis zu befreien.
Nein, aber dass sie halt sagen, der Krieg in der Ukraine ist das eine, das ist diese Spezialoperation, aber gleichzeitig gibt es einen größeren Krieg, der schon stattfindet, auch mit hybriden Methoden, die der Christoph gerade dargestellt hat. Die sehen das schon so, dass sie in einem Konflikt sind mit dem Westen. Die sehen das natürlich auch so, dass diese Waffenlieferung vom Westen an die Ukraine überhaupt nur dazu befähigt, den Russen so weh zu tun.
Und es das ist ja auch was dran.
Das ist natürlich, ist da ganz viel dran. Da ist sehr viel dran. Natürlich ist das so. Und natürlich ist es deswegen auch so, dass es diesen Unfrieden gibt, den Christoph dargestellt hat, zwischen den NATO-Staaten und Russland. Weil das ja ein Krieg in Europa ist, wo die Europäer ganz klar gesagt haben und die Amerikaner zunächst auch, wir sind auf der Seite der Ukraine. Ja, wir liefern zunächst Helme, dann Waffen, dann immer größere Waffen. Es ist ja mittlerweile, ist das ja ein riesiger konventioneller Krieg, der dort geführt wird. Und natürlich ist es dann so, dass die Russen sagen, okay, wir greifen dann auch mal euren Rückraum an. Die Anna hat ja ganz viel dargestellt. Also ich weiß, ich wohne in Südwest-Berlin, da ist letztens vor einem Jahr oder so ist eine Dealfabrik abgebrannt auf einmal. Und da sagen ja auch welche, das ist nicht durch Zufall passiert.
Ja, der Luftverteidigungsdienstleister Diehl.
Ja, nicht nur genau, die
Zuhörer, die das nicht wissen. Genau, die Iris-T produzieren, die in der Ukraine sehr erfolgreich sind mit den Abschüssen von russischen Luftzielen.
Ja. So, und jetzt sind wir wieder in dieser Testlogik. Putin guckt, wie weit er gehen kann, wie auch darauf reagiert wird. Bisher haben wir es nur in Anführungszeichen mit Luftraumverletzungen zu tun. Für wie wahrscheinlich haltet ihr es, dass irgendwo zufällig mal ein blaues Männchen, ein russischer Soldat auf baltischem Territorium zum Beispiel steht? Weil das wäre ja auch Teil dieses Szenarios, über das du geschrieben hast.
Also das sehe ich jetzt, weiß ich nicht, ob das passieren wird, aber ich meine, es sind nicht nur Luftraumverletzungen, da sind ja ganz andere Sachen schon passiert. Also allein diese Provokationen, Sabotageakte, die man nicht so recht zuordnen kann. Aber wenn man sich zum Beispiel seit Ende 2021 oder Mitte 2021, das geht ja weiter, anguckt, die Provokationen, die es gegeben hat an der Grenze zwischen Belarus und Polen. Die Tatsache, dass es da diese künstlich erzeugte Migrationsbewegung gab, dass die Grenze jetzt mittlerweile groß gesichert wird, und da ist es so, dass da auch teilweise dann nicht mit scharfer Munition geschossen wird, aber mit allen möglichen Anwandern. Es sind auch schon polnische Grenzer da ums Leben gekommen. Das ist auch eine super gefährliche Lage dort, wo die Belarussen jetzt ja dann auch durch die Russen mit Atomwaffen ausgestattet worden sind. Also es ist schon jetzt eine ganz andere Dynamik da als noch vor 2022. Mhm.
Soldaten auf NATO-Territorium zum Beispiel in den baltischen Staaten. Christoph, hältst du es für möglich?
Nicht für die absehbare Zukunft, aber wie gesagt, meine Hauptsorge ist, wenn es in der Ukraine halt weniger Krieg gibt, ja. Was wir uns ja, das muss man vielleicht auch nochmal sagen, es ist doch ein wahnsinniger Zwiespalt in uns allen. Jeder von uns hat ein Herz. Jeder will, dass Kriege enden und Menschen nicht sterben. Wenn der Kopf einem aber sagt, wenn dieser Krieg zu schnell, zu früh, zu den falschen Bedingungen endet, die Putin als eine Ermutigung betrachtet, weiterzumachen, dann werden noch viel mehr Menschen sterben, dann muss ich sozusagen mein Herz und meinen Kopf in ein anderes Gleichgewicht bringen. Und das ist die Herausforderung, vor der wir stehen, dass wir beides sehen müssen.
Dann schauen wir, Anna, zum Schluss nochmal auf den Mann, der scheinbar ständig seine Meinung ändert, aber dessen Meinung leider auch sehr wichtig ist, weil er einfach die schlagkräftigste Armee der Welt im Rücken hat, Donald Trump. Auf Truth Social schrieb er diese Woche, mit Unterstützung der EU ist die Ukraine in einer Position, die gesamte Ukraine in ihrer ursprünglichen Form zu gewinnen. Gewinnen mit dicken Lettern geschrieben. Russland dagegen sehe aus wie ein Papiertiger. Wie siehst du es, Anna? Steht Trump jetzt doch wieder an der Seite der europäischen Verbündeten und will das, was er sagt, ist ja Russland aus wirklich breitem Gebiet, das sie schon besetzt haben, wieder zurückzudrängen?
Ja, ich glaube, die Betonung liegt auf mit Unterstützung der Europäer. Also ich glaube, Trump hat da seine Meinung, was die amerikanische Unterstützung für die Ukraine angeht, überhaupt nicht geändert. Im Gegenteil.
Aber es gab mal Zeiten, wo er sich das wirklich auch noch nicht mal gewünscht hat, unabhängig davon, ob Amerikaner sich daran beteiligen oder nicht.
Ich weiß nicht, ob es Zeiten gab, wo er sich das nicht gewünscht hat. Also ich glaube, es war immer klar, dass er den Europäern vergleichsweise wenig reingeredet hat in das, was sie zur Unterstützung der Ukraine machen. Er hat halt nur immer gesagt, wir helfen euch nicht mehr. Und ich glaube, bei dieser Position bleibt es auch. Ich halte es für extrem unwahrscheinlich, dass hier nochmal ein weiteres Finanz- oder Militärpaket geschnürt wird in den Vereinigten Staaten. Es ist sozusagen eine Möglichkeit, weiter zu begründen, warum die USA nichts tun müssen. Und die Aussage selber ist auch schwierig. Selbst die Ukrainer wissen, glaube ich, mittlerweile, dass sie diese Territorien vorerst nicht zurückerobern werden. Und die europäische Unterstützung, also die Europäer sind einfach militärisch nicht in der Lage, Das in einer Art und Weise zu machen, dass man überhaupt nur nach Rang käme.
Also vor nicht allzu langer Zeit war Trump ungehalten darüber, dass Zelensky offenkundig nicht bereit war, Gebietsabtretungen zu akzeptieren. Hat sich da was geändert?
Nein, ich glaube nicht, dass sich da viel geändert hat. Ich glaube, dass der Trump einfach im Moment gerade wütend auf den Putin ist. Und wenn man sich anschaut, was die Russen dazu sagen, da ist ja auch dann relativ viel Bohai um diese Aussage gewesen, ist, dass sie gesagt haben, ja hier, der hat jetzt gerade dem Zelensky zugehört und dann hat er jetzt wieder seine Meinung ein bisschen geändert. Das kann man dann alles wieder zurückändern. Juri Uschakow ist einer der Hauptberater von Wladimir Putin, ist dann auch dazu befragt worden und hat auch gesagt, hier, im Endeffekt hat sich nichts geändert. Die Russen und die Amerikaner wollen eigentlich immer noch genau das Gleiche. Der Trump will einfach nur wieder Bewegung reinbringen in den Prozess, der ja eigentlich schon wieder komplett im Stillstand ist. Also er hatte sich ja mal vorgestellt, dass es ein schnelles Waffenstillstandsabkommen gibt. Da haben die Russen ihn dann ja dazu gebracht, dann auch darauf einzuschwenken, zu sagen, jetzt wir wollen jetzt doch längere Verhandlungen über einen größeren Frieden haben. Das ist ja dann auch wieder eingeschlafen, dass der Trump einfach frustriert ist mit dieser Lage. Mhm. Aber im Endeffekt immer noch das gleiche Ziel hat, wie vorher, und das ist einerseits den Konflikt zu beenden, und die Russen glauben immer noch ganz deutlich, dass sie das schaffen werden zu einem für sie sehr günstigen Ausgang, also dass sie quasi die ganzen Gebiete behalten werden, die sie bislang eingenommen haben, die wollen nur noch ein bisschen mehr einnehmen, aber dann auch diese politischen Sachen, wie zum Beispiel, dass die Ukraine nicht in die NATO kommt, da sind die immer noch von überzeugt. Und die sind auch überzeugt davon, dass Donald Trump immer noch das Ziel hat, das Verhältnis zu Russland zu normalisieren. Also dass es die Sanktionen fallen gelassen werden, dass es dann möglicherweise auch Abkommen gibt, gerade über Rohstoffe. Eine Sache, also wenn ich eine Anekdote noch kurz loswerden darf, ich war an der Grenze zu Russland und Weißrussland, und man muss da, wenn man ausländischer Journalist ist, dann muss man manchmal zur Sekundarbefragung beim Geheimdienst. Und da hatte mich dann einer gefragt, was meinst du denn, wie das ausgeht? Und da habe ich gesagt, ich glaube nicht, dass das jetzt besonders schnell gehen wird. Und der meinte zu mir, er ist der Meinung, dass Trumps Ziel ist, die Europäer in die Knie zu zwingen. Dass er quasi glaubt, dass Donald Trump die Europäer auch quasi als Rivalen sieht, auch was Industrieproduktion angeht, was man ja auch an den Zöllen sieht. Klar. Und dass es im Endeffekt eine große Zukunft geben könnte, wo Russland quasi viele Rohstoffe an die USA liefert, gleichzeitig beide Länder militärisch stark sind und dass es dann so eine Troika Russland, China und USA gibt. Und ich hab dann auch nichts dazu gesagt, aber das ist so ein Denken, dass es da schon gibt, dass das Verhältnis zwischen Putin und Trump eins ist, das Trump sehr gerne weiter ausbauen würde.
Glaubst du das auch, Anna, aus amerikanischer Perspektive?
Ja, ich habe hier gerade die Tage ein Gespräch mit der Russland- und USA-Expertin Liana Fix geführt, und ich finde, die hat immer einen sehr klaren Blick auf die Dinge. Ich teile, was sie sagt. Und sie sagt, Trump sieht im Prinzip Russland und China nicht als Gegner, nicht als seine Feinde, sondern er sieht sie eher als ja Wettbewerber in so einer Art ja Weltbusiness, in denen er mit ihnen um die besten Plätze und um die meisten Kunden und den größten Einfluss kämpft, aber eben nicht sozusagen eine grundlegende politische oder ideologische Auseinandersetzung führt. Und so sehr er sich jetzt auch manchmal über Putin aufregen mag, ist es, glaube ich, letztlich nur ein Versuch, Putin zu bestimmten Dingen zu kriegen, im Austausch gegen bestimmte andere Dinge. Also er sieht es als Geschäft. Und amerikanische Unternehmen haben ja auch schon vorgefühlt, ob sie nicht wieder in Russland investieren können. Und ich glaube, das ist letztlich das, was Donald Trump vorschwebt. Bessere, auch wirtschaftliche Beziehungen zu Russland. Und die Ukraine ist halt da ein Faktor, das will er gerne aus dem Weg haben. Und wenn er noch den Friedensnobelpreis für die Beendigung dieses Krieges kriegt, umso besser. Aber er sieht Russland nicht als ideologischen Gegner, den es zu besiegen gilt.
Christoph, jetzt haben wir viel über Vorkommnisse in jüngster Zeit geredet, die durchaus Anlass zur Sorge geben, die uns vielleicht auch einer Eskalation näher rücken können. Siehst du denn gleichzeitig auch etwas, was dir Hoffnung macht, dass dieser Kleinkrieg, so will ich es mal nennen, auch zeitnah überwunden werden kann?
Ich glaube, dass wenn die Europäer die Größe der Gefahr und der Bedrohung erkennen und dann wieder so handeln, wie sie mal früher gehandelt haben, nämlich abwehrbereit und abschreckungsfähig werden. Das geht nicht von heute auf morgen. Das braucht, wie ich vorhin sagte, 3-4 Jahre, wenn nicht mehr. Aber dann sind wir in der Lage, diese schrecklichen Szenarien zu vermeiden. Und das ist halt eine generelle innenpolitische Frage, dass wir eine politische Führung haben, die den Menschen Mut macht, sie mitnimmt. Wir sind sehr weit auf diesem Weg, denn vor einem Jahr hätte doch niemand geglaubt, dass wir 5% für Verteidigung ausgeben würden. Und es hätte schon niemand geglaubt, dass, wenn es passiert, auch noch 60% in Umfragen dafür sind, nicht? Also insofern bewegt sich was in diesem Land. Und auch aus anderen Erfahrungen können wir eben lernen. Wir sind gut, wir waren mal der kranke Mann Europas und sind wieder nach vorne gekommen. Wir haben die Pandemie geschafft. Wir sind aus der russischen Gasabhängigkeit rausgekommen. Dieses Land und auch die Europäer insgesamt können mehr, als sie sich zutrauen, aber sie müssen sozusagen von der politischen Führung dahin gebracht werden. Und das ist aus meiner Sicht eben im Moment noch das Problem.
Dann nehmen wir das mal als Schlusswort zu unserer Hauptdebatte. Danke bis hierhin. Ihr habt mir aber auch noch Rubriken mitgebracht mit Themen, die ich sonst noch in dieser zurückliegenden Woche beschäftigt haben. Und Anna, wir fangen mal mit deiner an.
Performer der Woche.
Ja, mein Performer der Woche ist Jimmy Kimmel, der hier in den USA ein paar Tage gecancelt wurde, der am Dienstagabend Ortszeit dann hier wieder bei ABC auf Sendung gehen durfte und in einem ja ungefähr 20-minütigen Monolog dann auch Stellung bezogen hat zu dem Versuch, seine Sendung abzusetzen. Er hatte in Frage gestellt, ob Charlie Kirks Mörder ein Linker sei. Daraufhin hatte er die Wut hier der Regierung aus sich gezogen. Werbekunden des Senders, für den er tätig ist, sind nervös geworden, auch angeschlossene Netzwerke. Und dann hatte der Kopfkonzern Disney ihn kurz von der Bildfläche verbannt. Jetzt war er wieder da und das war wirklich ein sehr rührender und lustiger Auftritt. Er hat sich nicht direkt entschuldigt für das, was er gesagt hat, aber er hat den Tränen nahe gesagt, ich wollte niemals in Frage stellen, dass das ein furchtbares Verbrechen war. Und er hat Donald Trump im Prinzip gedankt dafür, dass er ihn versucht hat zu canceln, weil jetzt wieder Millionen seine Sendung gucken.
Ja, das war eine gute Performance, das verstehe ich, das habe ich ähnlich gesehen. Was es für mich aber auch gezeigt hat, du hast jetzt zwar die großen Werbekunden, die sich zurückgezogen haben, genannt, aber es hat ein bisschen auch gezeigt, dass auch der kleine Konsument oder in diesem Falle Abonnent von Disney Plus in diesem Falle eine Wirkung hat, weil da haben auch ganz viele aus Protest gesagt, ich kündige mein Abo, und das war sicherlich eine Vielzahl von Signalen, die da quasi dieses unterwürfige Verhalten gegenüber Donald Trump dann wieder rückgängig gemacht haben.
Ich glaube, es zeigt, dass Widerstand wirken kann und dass wir davon viel zu wenig sehen in diesem Land. Es haben ja auch hunderte von Hollywood-Größen sich mit Jimmy Kimmel solidarisiert. Also es geht, wenn man will.
Stimme ich alles zu. Ich glaube schon, dass die Pressefreiheit jetzt zurzeit aber in den USA wirklich in einer echt schwierigen Lage ist, weil es ist ja nicht jetzt nur Jimmy Kimmel, wo das jetzt passiert ist, sondern wenn man auch guckt, die Gerichtsverfahren, die es gegeben hat gegen CBS, auch dann, wo dann versucht hat, die New York Times zu verklagen, da sind ja auch schon viele, wo versucht wird, die mundtot zu machen. Und jetzt war, glaube ich, auch im Pentagon war es so, dass die jetzt versuchen wollten, alle Journalisten, die ins Pentagon rein dürfen, dass die unterschreiben müssen, dass sie keine Informationen, die ihnen zugesteckt werden, mehr annehmen. Problem. Das ist, glaube ich, schon jetzt eine ziemlich prekäre Lage, wo glaube ich, die amerikanischen Medien auch gut daran täten, sich zusammenzuschließen und dem entgegenzuwirken.
Wie geht's denn deinem Sender CNN in diesem Kontext?
Naja, wir haben natürlich immer ein relativ schwieriges Verhältnis zu Donald Trump gehabt, werden auch gerne als Fake News da abgestraft. Aber ich muss sagen, dass insgesamt, ich habe ja auch teilweise Kontakt mit Leuten in der Administration, ist hinter den Kulissen eigentlich das Verhältnis noch okay. Und Donald Trump hat ja mal gesagt, er hasst CNN wie die Pest, aber er muss es trotzdem gucken.
Damit sind wir bei deiner Rubrik, Christoph.
Die Frechheit der Woche.
Ja, für mich war das der Auftritt des Präsidenten von China Xi bei der Generalversammlung, wo er angekündigt hat, dass er die Emissionen Chinas in den nächsten Jahren um 7-10% senken möchte. Es gab überhaupt kein Referenzjahr zu dieser Ankündigung. Es wurde überhaupt nicht gesagt, wie viel Emissionen China in die Luft pustet. Natürlich war das eine Gegensache zu Donald Trump, der behauptet, dass der Klimawandel sozusagen ein Hoax sei und damit China sich als sehr freundlich und günstig für die Herausforderung des Klimaschutzes darstellen wollte. Und das ist eine Frechheit, denn China ist das mit Abstand größte klimaschädliche Land. Die haben einen Anteil an der Weltwirtschaft von etwa 17%, aber einen Anteil an den weltweiten Emissionen von mehr als das Doppelte, weit über 30%. Mal kurz gesprochen, China produziert, was es produziert, 4-mal so klimaschädlich wie Europa und die Bundesrepublik und doppelt so klimaschädlich wie die USA.
Die sagen aber, wir haben was nachzuholen, weil die 5 Jahrzehnte davor habt ihr unser Klima schon so ruiniert, jetzt wollen wir auch mal ein bisschen.
Ja, diese Rechnung gab es von Klimaschützern auch immer wieder, dass man es auf Bevölkerung umrechnen müsse, dass man es auf sogenannte historische Verschmutzungsrechte umrechnen müsse. All das ist längst Geschichte. Weil sie auch das inzwischen alles längst übertroffen haben. Selbst nach historischen Verschmutzungsrechten ist China inzwischen vor den USA, vor Deutschland, vor Europa und auch bei der Umrechnung auf Bevölkerung. Und das wird in der Klimaschutzbewegung immer noch nicht anerkannt, dass wir inzwischen da sind. Und um es mal ganz platt zu sagen, wenn die Berechnung der Kipppunkte, wenn die stimmen würden, dann können wir uns einfach alle nur noch die Kugel geben, weil China, selbst wenn es in den nächsten Jahren 7-10% reduziert, das rettet uns alles nicht, weil es dann immer noch um 80% über ihren Werten von 1990 liegt.
Ich sehe, da ist ein großer Furor.
Ja.
Und damit sind wir bei Frederik und
die Ohrfeige der Woche.
Meines Erachtens hat Annalena Baerbock die kassiert, als sie hinter Donald Trump saß, während der seine Rede hielt. Und das ist mir auch erst mitten in der Rede aufgefallen.
Als Präsidentin.
Ich habe die bei uns kommentiert, die Rede, nachdem die stattgefunden hat. Ich habe mir dann die gesamte Rede auch angeschaut. Und dann hat er ja gewettert gegen die grüne Politik und auch die Sahne Christoph gesagt hat, dass er gesagt hat, ja, die Umweltverschmutzung ist total durch die Decke gegangen, seit die europäischen Staaten ihre grüne Politik gemacht haben. Da sind ganz viele Arbeitsplätze verloren gegangen. Die sind dann alle nach China abgewandert. Also nach den Worten des amerikanischen Präsidenten und dann Migrationspolitik hatte angegriffen und ich habe dann irgendwann in der Totale gesehen, dass ja Annalena Baerbock direkt hinter ihm saß und die ganze Zeit eine Breitseite nach der nächsten kassiert hat, auch noch desaströse Politik, von der Deutschen angeblich jetzt wegkommt und ja, die tat mir schon fast ein bisschen leid, aber das meines Erachtens muss das eine absolute Ohrfeige für sie gewesen sein, da dem zuzuhören.
Ja, also es ging sicherlich, ich weiß gar nicht, ob er weiß, wer Annalena Baerbock ist oder die Dame, die da hinter ihm saß.
Aber nee, wahrscheinlich nicht.
Ich glaube fast, er hat noch mehr an Angela Merkel gedacht.
Ja,
dass da die große Kehrtwende aus seiner Sicht zumindest stattgefunden hat. Und er hat aber auch Friedrich Merz wiederum Sachen angedichtet, die er gar nicht gemacht hat, dass Deutschland endlich zur Atomkraft zurückkehre. Ist mir jedenfalls neu, dass wir da schon zurückgekehrt sind. Aber gut, das war deine Ohrfeige der Woche. Helft mir noch ganz kurz zum Schluss, was glaubt ihr, wird nächste Woche hier im Apofika Presseclub das Thema sein? Was wird politisch die kommende Woche bestimmen? Christoph?
Ich glaube nach wie vor die Großkrisen, mit denen wir es zu tun haben. Also das, worüber wir gesprochen haben, Russland und die hybriden Angriffe. Und natürlich, worüber wir heute nicht gesprochen haben, der Nahostkonflikt, die Situation in Gaza, die ja auch emotional Deutschland sehr bewegt.
Oh ja.
Ich glaube auch, dass Gaza ein ganz großes Thema sein wird in der kommenden Woche und ich glaube auch, wie der Christoph, dass auch weiterhin die Situation in Europa vis-à-vis Russland dann auch weiterhin eine Rolle spielen wird. Viel wird darauf ankommen, ob die Dänen dahinter kommen, wer tatsächlich diese Drohnen geflogen hat. Weil wenn die Russen dahinter stecken, dann ist das natürlich schon wieder eine große Provokation, die sich hier auch Nachwirkungen haben wird.
Gut, wenn man sich so drei außenpolitische Schwergewichte einlädt, dann ist klar, klar, dass nur außenpolitische Themen im Fokus sind, auch für nächste Woche. Was sagst du, Anna?
Ich, nach 2 Monaten in den USA, traue ich mir überhaupt keine Prognosen mehr zu, was in der nächsten Woche Thema sein wird. Stimmt. Weil die Zeit eigentlich davon geprägt ist, dass Dinge passieren, die man nicht vorhergesehen hat. Das hat wirklich jetzt sehr stark die Zeit hier bestimmt.
Wenn man noch einen nachlegen darf, der Herbst der Reform, ob er kommt oder abgesagt wird oder verschoben wird, das ist natürlich auch eine Riesenthema, das mit unserem zu tun hat, ob die Bundesrepublik reformfähig ist oder nicht.
Ich fühle mich bestens gebrieft, bestens informiert. Ich sage Dankeschön, ein schönes Wochenende.
Tschüss.
Danke. Tschüss.
Der Apokalypse und Filterkaffee Presseclub ist eine Studio Bummens Produktion mit freundlicher Unterstützung der Florida Entertainment. Gastgeber Markus Feldenkirchen. Redaktion Mitsuo Iwamoto. Produktion Kate Kugel und Hanna Marahiel. Executive Producer Micky Beisenherz und Tobias Baukhage. Ton und Schnitt Mia Becker und Christian Pfeiffer.
Rubriken und Stimme der Vernunft Bettina Rust.
Neue Episoden des Apokalypse und Filterkaffee Presseclubs gibt es jeden Samstag, überall, wo es Podcasts gibt.